Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Halli, hallo, da sind wir wieder. 14 Tage sind schon wieder um.
Schon wieder.
Ja, wobei ich das Gefühl habe, diesmal war irgendwie länger dazwischen. Wobei es ist genau die gleiche Zeit
wie sonst. Der fand so.
Ja,
irgendwie. Okay.
Wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt die warmen Tage gut rumgebracht. Wir haben sie ja im Pool verbracht. Ist schon angenehm.
Ja, das stimmt. Ohne Pool wären wir echt aufgeschmissen gewesen.
Ja, das Gute ist, dadurch, dass wir auch im Moment Urlaub haben oder ich Urlaub habe,
ja,
ist das tatsächlich sehr angenehm. Und ich habe ja schon in der letzten Folge ein bisschen gespoilert. Zumindest habe ich gesagt, diesmal wird es eine... Also die Folge heute wird... Puh.
Okay. Ich wusste gar nicht, dass das immer noch eine Steigerung gibt.
Ja, also heute ist so... Und letztes Mal waren wir ja schon in England, beziehungsweise in Schottland, aber es ist ja alles Großbritannien. Und wir sind heute wieder in England. Es ist nämlich der 10. Juni 1990. Geflogen wurde mit einem Flugzeug der British Aircraft Corporation, genauer mit einer BAC 111-500, auch BAC 111 genannt. British Aircraft Corporation ging 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Flugzeugwerke hervor: Vickers, English Electric und Bristol. Aus ihr entstand dann später auch die englisch-französische Königin der Lüfte, die Concorde. Oder ganz genau, Aerospatiale BAC Concorde. Aber zurück zur BAC 111. Sie wird angetrieben von zwei Mantelstromtriebwerken von Rolls-Royce, die links und rechts neben dem Heck verbaut sind. Noch ungewöhnlicher ist aber, dass das waagerechte Höhenleitwerk nicht unterhalb des Seitenleitwerks ist, wie normal üblich, sondern oben. Es ist also ein T-Leitwerk. Und um dir das besser klarzumachen, ihr könnt das jetzt gerne mal googeln. Ich zeige Nadja jetzt nämlich auch mal ein Bild davon. So, jetzt kannst du dir...
Okay, kenne ich. Habe ich schon mal gesehen.
Genau, unter einem T-Leitwerk etwas vorstellen. Transportieren kann die BAC 111-500 zwischen 98 und 119 Passagieren. Sie ist 32,61 Meter lang mit einer Spannweite von 28,50 Metern. Voll getankt und voll besetzt schafft sie so circa 3.500 Kilometer. Und seit ihrem Erstflug im Jahr 71 hat die Maschine vom heutigen Tag 37.724 Flugstunden zurückgelegt und wurde nur einen Tag zuvor gewartet. Aber kommen wir nun zu British Airways Flug 5390. Geplant war der Flug vom Flughafen Birmingham in der englischen Region West Midlands nach Malaga. Malaga ist die sechstgrößte Stadt Spaniens und die zweitgrößte Stadt von Andalusien. Sie liegt direkt an der Costa del Sol am westlichen Mittelmeer und ist deshalb und wegen ihrem Klima bei Urlaubern sehr beliebt. Selbst in den kälteren Monaten des Jahres, dem Januar und dem Februar, fällt die Temperatur meist nicht unter 10 Grad. Aber wir sind ja hier keine Reiseveranstalter, wir schweifen ab. An Bord befinden sich an diesem Sonntag im Juni 81 Passagiere und 6 Crewmitglieder, darunter die beiden Piloten. Im Cockpit der BAC 111 befindet sich Kapitän Lancaster, 42 Jahre alt, mit einer Flugerfahrung von 11.050 Stunden, 1.075 davon auf dem Flugzeugtyp des heutigen Tages. Neben ihm, auf dem Platz des Co-Piloten, hat der 39-jährige Alistair Atchison Platz genommen. Er konnte schon 7.500 Flugstunden sammeln, 1.100 auf der BAC 111. Die anderen 4 Crewmitglieder kümmerten sich um die Kabine, darunter 3 männliche Flugbegleiter, Kabinenchef John Heward, Nigel Ogden und Simon Rogers, gemeinsam mit der Flugbegleiterin Suzanne Gibbons. Es ist noch früh morgens. Eigentlich sollte Flug BA 5390 gegen 7.20 Uhr Ortszeit starten. Doch es kam zu einer Verzögerung, sodass es erst eine Stunde später, also um 8.20 Uhr, in die Luft ging. Der Start verlief ganz normal und ohne irgendwelche Probleme oder anderen Vorkommnisse. Fahrwerk rein und los geht's in Richtung Spanien. Im Steigflug geht es auf eine Höhe von 23.000 Fuß. 2 Minuten nach dem Start wird das Fliegen dem Autopiloten überlassen. Der Moment für die Piloten, wieder ein bisschen zu entspannen. Kapitän Lancaster öffnet seine Anschnallgurte und dann kommt auch schon einer der Flugbegleiter mit der Frage, ob die beiden Piloten einen Wunsch hätten. Der Autopilot hat die Back 111 mittlerweile schon auf eine Höhe von rund 17.000 Fuß gebracht, als es plötzlich einen Knall gibt. Die Passagiere in der Kabine bekommen Panik, schreien, weinen und haben Angst, dass es sich eventuell um eine Explosion gehandelt hat. Die Back 111 selbst befindet sich nun im Sturzflug. Doch was genau ist überhaupt passiert? Zurück ins Cockpit. Flugbegleiter Nigel Ogden traut seinen Augen nicht, denn er sieht bei seinem Blick ins Cockpit nur noch die Beine und Füße des Kapitäns. Der Rest von ihm hängt tatsächlich aus dem Fenster. Nur seine Füße, die sich im Steuerhorn verfangen haben bzw. verkeilt haben, verhindern, dass er komplett aus dem Flugzeug gesaugt wird. Gleichzeitig ist genau das aber auch der Grund für den Sturzflug. First Officer Alistair Atchison versucht alles, um die Maschine irgendwie unter Kontrolle zu bringen und zu behalten. Und Flugbegleiter Nigel Ogden? Der reagiert, ohne viel darüber nachzudenken, und klammert sich an die Beine von Tim Lancaster. Niemand weiß, ob er noch lebt. Schließlich ist das Flugzeug mit über 600 km/h unterwegs und es herrschen draußen um die minus 15 Grad.
Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das kann man sich bildlich gar nicht vorstellen. Nee. Ach du meine Güte.
Ja, flupp, und dann ist er weg. Ja. Was muss denn der Co-Pilot gedacht haben?
Ja, ich würde auch. Vor allem siehst du nur die Beine nur noch und die Füße.
Und hätte also, der sich nicht verkeilt in diesem Steuerraum, dann wäre er weg gewesen.
Wie krass.
Doch das alles spielt eben im Moment keine Rolle. Sie wollen ihn nicht verlieren, komme was wolle.
Ja, aber das klingt ja eher, als würdest du gerade einen Horrorfilm beschreiben.
Ja, ich finde auch diese Vorstellung so gruselig.
Ja, wie muss der sich erschrocken haben?
Ja.
In dem Moment.
Ja. Also es ist echt krass. Und im Cockpit ist es jetzt so windig und so laut, dass First Officer Atchison Probleme hat, überhaupt etwas zu sehen oder zu hören. Mayday, Mayday, Speedbird 5390, funkt er immer und immer wieder an die Anflugkontrolle. Doch ihre Antworten hört er nicht.
Ja, kein Wunder, ist ja auch schon laut, wenn man auf der Autobahn das Fenster öffnet und da fährt man ja auch keine 600 km/h.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du das jetzt bei 120 da aufmachen würdest, dann würdest du auch nichts verstehen.
Nee, also es ist echt das.
Ja, es war nicht zum Lachen, aber irgendwie, weiß ich nicht.
Nee, also, also es ist halt wieder so eine Horrorstory und das ist wirklich nicht zum Lachen, aber ich stelle mir das ja immer dann blöderweise sowas bildlich vor und du sitzt da, fliegst die Maschine und plötzlich macht Pum, guckst nach links und der ist weg.
Richtig. Also das soll jetzt aber auch nicht falsch verstanden werden. Also wenn wir dann mal so ein bisschen lachen oder so.
Nee.
Also, ja, das ist einfach genau die Vorstellung, wenn du jetzt neben mir sitzen willst und plopp, weg bist du.
Ja. Also, ich meine, natürlich haben die in dem Moment Angst gehabt. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen.
Ja.
Mittlerweile hat sich auch Flugbegleiter John Hewart aus der Kabine nach vorne gekämpft und ihm bietet sich ein erschreckendes Bild. Er sieht Nigel Ogden im Cockpit halb über den Pilotenstuhl gebeugt und klammernd an den Beinen des Piloten, dessen Füße das Steuerhorn immer noch nach vorne drücken. Auch Hewart reagiert sofort. Er steckt einen seiner Arme durch den Gurt am dritten Sitz im Cockpit und klammert sich dann an Nigel Ogden. So schaffen die beiden es dann auch endlich, die Füße von Kapitän Lancaster aus dem Steuerhorn zu befreien. Nun ist Atchison gefragt. Sie befinden sich in einem Luftraum, der so stark beflogen ist, dass dieser beschließt, weiter so schnell wie möglich zu sinken, um nicht auch noch mit einem anderen Flugzeug zu kollidieren. Außerdem fällt ihnen das Atmen in geringerer Höhe leichter und sie brauchen sich keine Sorgen, um den Sauerstoff zu machen. First Officer Atchison muss jetzt all sein fliegerisches Können nutzen, um den Flieger nach London zu bringen. Als das Flugzeug etwa um die Hälfte gesunken ist, stabilisiert sich die Back 111. Flugbegleiterin Sue Gibbons bereitet die Passagiere auf eine Notlandung vor. als auch Flugbegleiter Simon Rogers aus dem hinteren Teil der Kabine endlich vorne im Cockpit angekommen ist. Sofort wird klar, dass auch er mit anfassen muss, denn Nigel Ogden kann den Kapitän nicht länger halten. Auch er hat mittlerweile Verletzungen an den Armen, sich eine Schulter ausgekugelt und durch die Stabilisierung der Maschine und der geringeren Geschwindigkeit rutscht Kapitän Lancaster nun langsam zur Seite. Sie müssen sich mehr Halt verschaffen. Also setzt sich Rogers auf den Notsitz, schnallt sich an und jetzt schaffen sie es, die Füße auf die Lehne des Pilotensitzes zu drücken und besseren Halt zu bekommen.
Ja, aber lebt er noch? Ich meine, kann man das überhaupt überleben?
Das ist eben die Frage. Und auch in späteren Interviews haben sie gesagt, dass sie sich nicht sicher waren, ob sie wirklich weiter festhalten sollen.
Mhm.
Doch First Officer Atchison hatte eine klare Meinung dazu, nämlich festhalten und auf gar keinen Fall loslassen. Denn ich habe dir doch vorhin das Bild der Back 111 gezeigt.
Ja.
Und der First Officer hatte Angst, dass der Körper also über das Flugzeug rutscht und hinten in eins der Triebwerke
war. Und dann wäre er ausgewiesen wahrscheinlich.
Ja. Genau.
Sowieso für den Kapitän und für das Flugzeug.
Und genau, ja. Das wäre, und deswegen festhalten, komme was wolle.
Ja.
7 Minuten nach Beginn des Ganzen sind sie auf 11.000 Fuß Höhe und der Wind ist nicht mehr ganz so extrem. Endlich hört Atchison die Flugsicherung. Er persönlich würde gerne London Gatwick anfliegen, denn diesen Flughafen kennt er. Allerdings liegt Southampton deutlich näher.
Aber ist das nicht, kann der nicht woanders landen? Oder ist er nur geprägt auf Gatwick und bestimmte Flughäfen?
Nee, also er könnte, aber du hast ja immer so Anflugkarten.
Mhm.
Heutzutage ist das ja meist digital. Aber da siehst du dann, aus welchem Winkel, also in welchem Kurs du anfliegen musst, in welcher Schnelligkeit du nur sinken darfst, damit du die Piste dann auch irgendwann in Sicht hast und so. Und diese Anflugkarten hatte er nicht mehr.
Ach so, okay.
Erklärt sich nachher auch.
Ah, von selbst.
Die Flugsicherung sichert ihm also Radarunterstützung zu und so ist es beschlossene Sache. Es geht nach Southampton. Die Hafenstadt an der Südküste Englands ist ungefähr 140 Meilen, also für uns rund 225 Kilometer von Birmingham entfernt. Vielleicht kennt der ein oder andere die kleine Stadt.
Ja, ist das nicht die Titane, also die da zur Jungfernfahrt aufgefahren?
Genau, richtig. Und da gibt's heute noch eine kleine Ausstellung dazu. Ich fand die sehr beeindruckend. Wir haben uns die nämlich 2019 schon angeguckt. Ist auch schon wieder 6 Jahre her, als wir da mit dem Schiff gestoppt haben.
Mhm.
Aber zurück zu Flug BA-5390. Das nächste große Problem ist, dass Atchison noch nie in Southampton gelandet ist. Das ist ja das, was ich gesagt habe.
Ja.
Und er eben auch keine Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Denn alle seine Anflugkarten sind aus dem Fenster geflogen.
Oh nein.
Ist alles mit rausgesaugt worden.
Naja gut, er saugt ja alles mit raus. Genau, was nicht nied- und nagelfest ist.
Ja, genau. Ja,
Samt Kapitän. Ja.
Aber egal, er hat auch einfach keine Zeit, jetzt darüber nachzudenken. Atchison nimmt Kontakt zur Anflugkontrolle Southampton auf. Der Lotse wurde schon über die Notlandung durch plötzlichen Druckabfall informiert. Aber als First Officer Atchison eben das Ganze nun genauer erklärt und der Lotse erfährt, dass der Kapitän aus dem Fenster des Flugzeugs hängt und nur durch die Flugbegleiter gehalten wird, kann er es nicht glauben.
Naja gut, aber sei mal ehrlich, wenn du sowas noch nie hattest, also ich würde das auch nicht glauben, ich würde denken, der verarscht mich,
ja.
Entschuldigung, aber...
Es kommt ja auch nicht vor, also zum Glück kommt es nicht vor.
Ja.
Aber in dem Moment, da denkst du doch auch.
Ja, was sollte mal...
Hat der getrunken?
Ja, oder was hat er geraucht?
Ja.
Ja.
So, also, das fand ich auch. Aber dafür wird jetzt trotzdem am Boden eben alles für die Notlandung vorbereitet. Feuerwehr und Rettungsdienst stehen bereit. Doch dann kommt gleich die nächste Hiobsbotschaft. Die Landebahn ist nur 1800 Meter lang. Theoretisch möglich, aber die Maschine ist eben auch noch fast vollgetankt. Egal, es muss irgendwie gehen, denn die Landebahn ist endlich in Sicht. Sie kommt immer dichter. Jetzt geht es noch einmal um alles. Und Alistair Atchison schafft es. Die Back 111 setzt sanft auf, bremst und kommt ohne weitere Probleme auf der Landebahn zum Stehen.
Wie lange hat das jetzt alles ungefähr gedauert?
Ja, so um die 35 Minuten. Mhm. Aber jetzt ist es eben Zeit, die Maschine zu evakuieren und vor allem den Kapitän da endlich runterzuholen.
Ja, aber erzähl doch endlich, was ist jetzt mit ihm? Hat er überlebt?
Ja, hat er.
Nein, hat er.
Hat
ehrlich?
Er, ja.
Respekt.
Ja, und er soll im Rettungswagen schon das erste Mal sogar wieder zu sich gekommen sein.
Ah, das ist ja unglaublich.
Davon weiß, also ich habe ein Interview mit ihm gesehen und er weiß von dem Wachwerden im Rettungswagen nichts. Für ihn setzt das alles erst im Krankenhaus wieder ein, die Erinnerung. Aber die Rettungssanitäter haben gesagt, oder Rettungsassistenten, Paramedic, wie es da heißt, die haben gesagt, er ist da schon wieder langsam zu sich gekommen.
Krass.
Krasse
Nummer. Das hätte man ja dann überhaupt nicht gedacht. Nee. Bei minus 15 Grad, bei 600 km/h,
ja.
Also im Leben nicht.
Ja, unfassbar.
Ich wäre schon mit Leichenwagen vorgefahren oder ja. So. Ja, nee, ehrlich, das ist ja unglaublich.
Was ich richtig krass fand, ist in Bezug auf dieses Interview, was er gegeben hat, weil er war ja noch bei Bewusstsein, als er aus diesem Flugzeug gesaugt wurde.
Mhm.
Und zuerst war er ja dementsprechend auch noch so klar im Kopf, dass ihm bewusst war, dass er keine Luft kriegen würde, wenn er weiter in diesem Luftstrom liegt, der mit 600 km/h über ihn drüber schießt. Also musste er sich ein Stück drehen. Also er hat dann den Kopf nach hinten gedreht, konnte dann quasi ins Triebwerk gucken, aber dadurch konnte er atmen.
Naja, ist klar, wenn du das mal aus dem fahrenden Auto, das habe ich früher mal gemacht, aber so, du bist ja in den Kopf raus und hast keine Luft gekriegt.
Genau. Und so klar war er noch, dass er gesagt hat, ich muss mich drehen, weil ansonsten schaffe ich das
Respekt,
nicht.
Ehrlich, Hammer.
Und so konnte er eben atmen und dann hören die Erinnerungen auf.
Überhaupt krass, dass er sich noch erinnern kann. Ich meine, so ein Erlebnis.
Da will man sich gar nicht dran erinnern.
Da will man, nee.
Also ich möchte das nicht nochmal erleben. Also ich möchte das gar nicht erleben.
Nein, aber krass, wie das ohne Worte.
Das, ich stimme dir da vollkommen zu. Und also Kapitän Tim Lancaster erlitt Erfrierung, Prellung, Brüche am rechten Arm sowie am Handgelenk und am linken Daumen. Das ist viel, das möchte ich nicht kleinreden. Aber dafür, dass der über Minuten aus einem 600 km/h schnellen Flugzeug hing.
In was weiß ich, welche Höhe.
Genau.
Ja, genau, ist das wirklich Glück im Unglück.
Ja. Nigel Ogden, der Flugbegleiter, der das Unglück als erster erreichte, hatte Erfrierung im Gesicht und eine ausgekugelte Schulter. Alle anderen blieben zumindest körperlich unverletzt. Kommen wir jetzt aber zu den Ermittlungen der Air Accident Investigation Branch, kurz AAIB. Die Ermittler der englischen Flugunfalluntersuchungsbehörde waren schon kurz nach dem Unglück in Southampton eingetroffen. Auf den ersten Blick ließen sich keine Verformung oder Ähnliches am Rahmen des Fensters feststellen. Doch wie kann es sein, dass einfach so ein Fenster plötzlich rausfällt? Und vor allem, wo ist es? Die Wartungsunterlagen geben einen ersten Hinweis und gleichzeitig komischen. Denn nur einen Tag zuvor, also am 9. Juni 1990, wurde genau diese Frontscheibe von British Airways Mechanikern ausgetauscht.
Echt jetzt?
Ja.
Haben die da was vergessen? Okay.
So ähnlich.
Ja, okay.
Die Ermittlungen der AAIB verlagern sich nun also in die Wartungshallen von British Airways nach Birmingham. Alle Wartungsbücher wurden beschlagnahmt und der Techniker, der die Arbeiten durchgeführt hat, befragt. Zeitgleich wird das Fenster gefunden. Es taucht gemeinsam mit einigen Schrauben in Chelsea, etwa 90 Meilen oder 144 Kilometer entfernt von Birmingham, auf. Dabei fällt sofort auf, dass die Schrauben eigentlich viel zu klein sind und eben nicht passgenau.
Also hat der Mechaniker nicht richtig gearbeitet.
Genau.
Hatte wohl keine Schrauben mehr, zu faul loszulaufen. Es heute so.
Wird noch besser.
Oh, es wird noch besser, okay.
Wir dröseln das jetzt mal gemeinsam.
Ja, genau, okay.
Der Mechaniker entfernte die Schrauben und löste das Fenster heraus, sah, dass einige Schrauben älter waren als andere und wollte eben genau diese austauschen.
Naja, klingt ja erstmal ganz gewissenhaft.
Schon, wenn das jetzt nicht vergeigen würde. Denn er schaut eben nicht ins Handbuch, um die genaue Schraubengröße herauszufinden, sondern verglich die Schrauben einfach indem er sie aneinander hielt.
Nee, sorry, ehrlich jetzt?
Ja.
So, ja.
Passte ja auch.
Okay.
Meinte er.
Ja.
Er sprach mit seinem Werkstattleiter und dieser sagte ihm, er brauche eigentlich eine Nummer größer. Doch der Mechaniker war sich sicher, dass er die gleichen genommen hat wie die, die verbaut waren.
Tja.
Hätte er mal nachgeschaut, denn dann wäre ihm aufgefallen, dass der Werkstattleiter recht hatte und tatsächlich schon 4 Jahre zuvor beim letzten Tausch falsche Schrauben eingebaut wurden. Sie passten ja schließlich, waren allerdings ein Stück kürzer als die Originalschrauben.
Das kann alles nicht wahr sein, oder?
Ja, das geht ja noch weiter.
Oh mein Gott, Edra, will ich das hören? Nee. Ist ja gruselig.
Also, der Mechaniker brauchte insgesamt 90 Schrauben. So suchte er weiter und fand wieder welche, natürlich wieder per Augenmaß und aneinanderhalten. Doch genau diese waren für die spätere Katastrophe verantwortlich. Denn sie waren 0,7 Millimeter zu schmal. Vielleicht wäre bei einem anderen Flugzeugtyp kaum etwas passiert. Denn weil bei den meisten Flugzeugen werden die Fenster von innen eingesetzt und verschraubt. Dann hätte der Kabinendruck das Fenster wahrscheinlich nur noch mehr in den Rahmen gepresst. Doch bei der Back 111 ist die Befestigung des Fensters außen. Also die Scheibe kommt von außen in den Rahmen und wird dann eben von außen auch verschraubt. Sodass der ansteigende Kabinendruck sie einfach raussprengte. Dazu kam, dass das Flugzeug im Hangar so geparkt war, dass der Mechaniker die Schrauben von seiner Position auf der Leiter zwar befestigen konnte, aber eben nicht sehen konnte, dass sie nicht passten.
Ja, aber er hat dann überhaupt, oder hat er überhaupt mal das Handbuch geschaut? Oder macht er das immer mit Augenmaß? Also, ja, ich weiß ja nicht, wie da so die Lehrmethoden waren.
Das ist wie bei Werner Echmesse.
Ja, genau.
Also bei seiner Befragung soll er gesagt haben, dass er das immer so macht. Er schaut sich also die Teile an und holt sich die gleichen aus dem Lager. Weiter sagt er, dass sie das Flugzeug wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig bekommen hätten, wenn er vorher in den Computer geschaut hätte.
Also ich weiß ja nicht, dass am Anfang der 90er die PCs noch nicht so schnell waren wie heute.
Ja.
Aber das wird ja nicht Stunden gedauert haben.
Ja, das also, habe ich mich auch gefragt. Vor allem, weil ihm der Werkstattleiter ja auch noch gesagt hat, er braucht eine andere Größe.
Ja, deswegen, vor allen Dingen erst der Werkstattleiter.
Ja.
Max selber, ne? Also, dann hört man doch, was der sagt.
Ja.
Eigentlich.
Sollte man ja.
Ja.
Im ersten Abschlussbericht der AAIB stand also, dass systematische Fehler in den Wartungsabläufen in Birmingham normal waren. Jedoch ging British Airways mit ihren Anwälten dagegen vor. Des Weiteren wurden bei den Ermittlungen nicht der reguläre Ablauf eingehalten. Alles Gründe, um den Schwerpunkt im Untersuchungsbericht zu ändern. Der Chefermittler der AAIB zog damals erstmals einen Psychologen zur Befragung hinzu. Außerdem verweist British Airways auf die vorbildliche Leistung des Mechanikers während seiner gesamten Dienstzeit und nutzt dies als Beweis für anhaltende Zufriedenheit. Bei der Reparatur des Fensters soll es sich also um einen Einzelfall gehandelt haben. Der AAIB wurden zu keinem Zeitpunkt Beweise vorgelegt, dass die angewandten Standards in dieser Nacht in irgendeiner Art und Weise von anderen Nächten abwichen. Außerdem heißt es, die Anzahl der Fehler, die in der Nacht dieses Auftrages begangen wurden, entstanden durch den Missbrauch von Verfahren, die Anwendung von Abkürzungen und die Missachtung verbindlicher Anweisungen. Allerdings trägt er laut Unfallbericht nicht die alleinige Schuld. Denn weiter steht darin, solche kompromittierenden Standards seitens des Mechanikers können nicht alle Fehler erklären, die zu diesem Unfall führten. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, ob er angeklagt wurde oder nicht, weil ich habe dazu tatsächlich nichts gefunden, gar nichts. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass das passiert ist. Was ich euch allerdings sagen kann, ist, dass Kapitän Tim Lancaster nach gerade einmal 5 Monaten schon wieder zurück im Cockpit war.
Na, alle Achtung, das ist fix.
Das sage ich dir.
Na, der gute Heilknochen.
Ja.
Du meine Güte.
Genau, und er flog dann bis 2003 noch für British Airways und wechselte dann bis 2008 zu EasyJet, wo er dann seine Karriere eben beendete. Und First Officer und Held der Folge, Alistair Atchison, ging kurz nach dem Horrorereignis zu Channel Express. Seinen letzten Flug hatte er am 28. Juni 2015 im Alter von 65 Jahren. Flugbegleiter Nigel Ogden übte seinen Beruf noch etwa 11 Jahre weiter aus, bis er dann aufgrund von gesundheitlichen Problemen seinen Beruf aufgeben musste. Laut Internetquellen litt bzw. leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und jetzt sind wir ja fast schon am Ende, aber ich kann noch sagen, dass es für sowas natürlich wieder Auszeichnungen gab. First Officer Alistair Atchison bekam genau wie die Flugbegleiterin Sue Gibbons und Flugbegleiter Nigel Ogden den Queen's Communications for Value Service in the Air, eine Auszeichnung für fliegerische Dienste im Vereinigten Königreich.
Ja, und warum die anderen nicht?
Das habe ich mich auch gefragt. Da kann ich dir auch leider keine Antwort drauf geben.
Okay.
Fand ich komisch, ja. Aber ja.
Also ich meine, wenn so, wenn denn alle...
Das, ja, vor allem haben die ihn ja auch festgehalten.
Ja,
also ich habe
genau.
Das, ja, tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber Atchison bekam noch etwas. Denn 2 Jahre später, 1992, gab es für ihn noch den Polaris Award. Die höchste Auszeichnung in der zivilen Luftfahrt, ausgegeben von der International Federation of Airline Pilots Association. Und also falls jetzt denken, dass alle oder alle denken, es gibt diesen Preis nur für Piloten, gibt es nicht. Der kann tatsächlich auch in besonderen Fällen an Passagiere ausgegeben werden. Was jetzt nicht unbedingt ein Anreiz sein soll, das mal auszuprobieren, ob man den bekommt, wenn man irgendwas Tolles macht. Ja, und damit bin ich auch am Ende.
Ja.
Aber das fand ich krass.
Ja, das ist wirklich krass. Wie gesagt, also ich finde es krass, dass er überlebt hat. Gott sei Dank.
Ja.
Muss man sagen, natürlich.
Deswegen konnten wir in der Folge jetzt auch vielleicht ein bisschen lockerer sein.
Ja, genau, weil er hat ja wirklich so viele Schutzengel gehabt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und dass er dann trotzdem danach wieder ins Flugzeug gestiegen ist. Also, ich meine, es das heißt ja immer, wenn man vom Pferd fällt, soll man wieder rauf und so. Aber ja, dann falle ich lieber vom Pferd, als, ja, in, was weiß ich,
17.000
ja, genau,
aus dem Flugzeug, ja.
Aus dem Flugzeug rausgehen.
Ja. Also wirklich krasse Nummer.
Ja. Hammer, Hammer-Typ.
Ja.
Wirklich.
Ich fand das auch total beeindruckend.
Den hätte ich sämtliche Auszeichnungen gegeben, dass der so, ja.
Ja.
Und der unten festgehalten hat, ja.
Genau. Und nur, weil der sich zum Glück mit seinen Füßen in diesem Steuerhorn verfangen hat.
Ja, Gott sei Dank. Also, ja, wäre weg gewesen. Ne? Ja.
Und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, gerade mit den Triebwerken da hinten, was
richtig,
wir ja in der Folge schon erwähnt haben.
Ja, aber es hat nicht sollen sein, Gott sei Dank.
Ja, genau. Ja, damit sind wir dann noch am Ende. Habt eine schöne sommerliche Zeit. Empfehlt uns weiter, damit wir mit euch weiter wachsen und die Streaming-Zahlen noch weiter nach oben gehen.
Genau.
Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Genau, bis dann. Ciao.
Tschüss. Sie wird angetrieben von 2 Mantelstromtriebwerken von Rolls-Royce. Die linke und rechts, die links und rechts, hey, geht schon los. An Bord befinden sich an diesem Sonntag im Juni 81... im Juni 81 sind 81 Passagiere. Neben ihm, auf dem Platz des Co-Piloten, hat der 39-jährige Alistair... Flugbegleiter... Die Flugsicherung sichert im ihm...
Naja, also ich weiß ja, dass Anfang der 90er die PCs noch nicht so warm wie heute waren, aber das wird ja... Was?
Ich habe einen Schreibfehler.
Ich wollte gerade sagen, das passt ja gar nicht.